zu diesen, ich nenne das mal negativen Kunsthandwerk, werden wir nochmal an einen anderen Tag kommen. Ich will das deswegen exemplarisch so herausgegriffen sehen, also diese Stelle Jesaja 40. Wir haben dasselbe nochmal Jesaja 41, Jesaja 44, Jeremia 10, Hosea 13. Letzter Punkt. Menschen, die solche Begabung haben, da gehen wir einmal ins Neue Testament, und das ist schon auffällig, wie wenig von diesem Ganzen uns im Neuen Testament begegnet. Da haben wir das einmal in der Apostelgeschichte, und zwar im Kapitel 17, Vers 29. Da steht Folgendes. Apostelgeschichte 17, und zwar ist das aus dieser berühmten Rede des Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Denn ihr, den ihr, ohne ihn zu kennen, verehrt, den Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschen Händen bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Damit sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung der Menschen, gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle und überall Buße tun sollen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Was hat das mit Kreativität zu tun, dieser Abschnitt? So schwierig, glaube ich, gar nicht.
Gott als Kreator. Das ist Gott lange noch nicht da, im Kunsthandwerk, was Menschen machen.
Schlüsselvers ist Vers 29. Mhm. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung der Menschen, gleich sei. Da haben wir tatsächlich nochmal das, was Jessica ja am Anfang gefragt hatte, kann man diese künstlerische Tätigkeit mit Erfindung auch gleichsetzen? Tatsächlich hier belegt. Erfindung eines Menschen. Die vierte Kategorie sind Menschen, die sich bewusst sind, dass das Göttliche durch künstlerische Tätigkeit nicht abzubilden ist. Und das müssen notwendigerweise Gläubige sein. Oder Ignoranten. Die rechne ich mal nicht. gibt es natürlich auch, die sagen, alles ist schon immer da. So der Nihilismus, also der alles verneint, auch die Existenz Gottes, ist, geht bis dahin, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, das ist alles nur Einbildung, in Wirklichkeit gibt es gar nichts. Das bilden wir alles bloß ein. Bilden wir uns alles bloß ein. Ja, das ist auch so eine pseudophilosophische Schule. Also wenn ich mir jetzt nicht einbilden würde, dass die Bibel hier liegt, gäbe es die auch nicht. Zum Glück haben alle die gleiche Einbildung. Und die Hersteller haben den auch sich schon eingebildet, zum Glück. Aber natürlich kann man das als Absurdigkeit relativ leicht entlarven. Aber gerade in der Jugend haben solche Ideen auch eine Faszination. Das ist die Minderheit von Menschen. Die Mehrzahl meint, mit der schöpferischen Fähigkeit Gott abbilden zu können. Als ob das an sich göttlich wäre. Es gibt ja so Zeiten, gerade die Romantik hat Künstlern fast eine göttliche Verehrung beigebracht. Also so wie man Wundertätern zu allen Zeiten göttliche Verehrung beigebracht hat und beigemessen hat, oder wie das in anderen Zeiten, bei anderen Völkern Heilkundige sind, denen man quasi eine göttliche Verehrung beimisst. So gibt es und gab es Zeiten, wo man Künstlern diese göttliche Verehrung entgegengebracht hat. Und da gehörten tatsächlich solche herausragenden Leute wie Arno Breker oder die wie heißt sie, nicht Lilienthal, sondern die jetzt über 100-jährig. Nein, die hat auch keine Filme gemacht, bei den Nazis schon. Nicht, nein, wie heißt sie? Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die bei den Nazis schon Filme gemacht hat. Diesen. Wie? Riefenstahl. Dass also diese Leni Riefenstahl fast eine göttliche Verehrung hatte, weil sie eben die Schönheit der Kunst, nämlich des starken Körpers, des gesunden Körpers, der gesunden Rasse, damals einigermaßen verinnerlicht hatte. Das hat man ihr ja dann übel genommen, aber naja, sie ist alt genug geworden, dass man das dann wieder vergessen hat. Also so wie sie eben die deutschen Jungs begeistert abgebildet hatte, hat sie das später mit den nubischen Negern, also mit der von den Nazis verachteten Rasse, der Schwarzafrikaner, also diese, wie heißt denn das Volk in den, nicht Darfur, sondern etwas nördlicher davon. Auch ein Negerstamm, ganz groß gewachsen im Sudan. Die hat sie gefilmt und das hat wieder die Welt einigermaßen mit ihr versöhnt. Vorher waren es eben die blonden Deutschen und das hat man ihnen übel genommen. Dann waren es die schönen Schwarzen, die viel größer und viel schöner waren. Und das hat die Welt wieder mit ihr ein bisschen versöhnt. Also, was ich damit sagen will, es gibt heute ganz stark die Tendenz, dass Menschen die Schöpfung an sich oder Teile der Schöpfung verehren als göttlich an sich. Ja, das ist auch eine ganze Religion geworden, eine gottlose Religion, die die Natur an sich verehrt. Das hört man dann mit solchen Sprüchen, ich brauche nicht in die Kirche, ich gehe in die Natur, da begegne ich Gott. Das ist dann ein sehr unpersönlicher Gott, der in der Schöpfung wahrgenommen wird, wie es in Römer 1 heißt, ohne ihm dann Dank oder Ehre darzubringen.
Da kam auch mal ein von den Männern, ne? Der so Körper von wegen, der hat dann seine ganzen Bogen getan oder Zeug getan.
Ja. Wer weiß noch, wer das war? In, ja, der Glaser in Brüssel. Ja, das waren sogar mehrere. Aber der, bei dem war das ganz stark. Der hat also solche Naturgeister dann verehrt. Und da wir nun Gottes Geschlecht sind, sagt Paulus, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Heute ist man aber genau auf dieser Spur und meint, da ist es nicht so sehr die Kunst, sondern gerade die Erfindung, die Technik, dass man damit Gott übrig gemacht hat. Ja, man sagt, okay, früher, die wussten ja auch nichts von den Zusammenhängen der Welt. Aber wir wissen ja jetzt, wie alles zusammenhängt. Und das ist ein Pseudowissen. Je mehr jemand wirklich weiß, umso weniger oder umso eher erkennt er an, dass die Menge der Fragen, die dadurch aufgeworfen werden, immer größer ist als die Antworten, die der Mensch zu haben scheint. Und im Moment ist ja ein großer wissenschaftlicher Streit zwischen Kreationisten und Evolutionisten. In Deutschland tut man so, als ist das nur so eine Blödheit von ein paar verbohrten religiösen Fanatikern, die an der Evolution zweifeln. Und in Amerika als Beispiel ist es genau umgedreht. Da geht man davon aus, es gibt ein paar ganz blöde Wissenschaftler, die die Schöpfung nicht ernst nehmen und sich da stattdessen der darwinistischen Affenlehre verschrieben haben. Naja, die kann man nicht so ernst nehmen. Ja, aber in Deutschland machen wir es genau umgedreht. Es gibt nur ein paar Hirnverbrannte, die sowas eben noch glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und vielleicht noch in 6 Tagen und sowas. Also das ist ja total was für ganz uralte Umis. Und die sowas heute glauben, die müssen den Anschluss verpasst haben.
Aber ich habe ganz oft gelesen, dass meistens immer die Großmutter oder der Großvater war, der den Kindern dann von Jesus erzählt hat. Das habe ich schon ganz oft gelesen, dass das immer die Großeltern waren und nicht die Eltern.
Ja, die Großeltern sind eben dann doch ein bisschen weiser geworden im Laufe ihres Lebens. Das darf man ihnen zugestehen.
Das stimmt, was, ja.
Was?
Na, dass die älteren Leute mehr davon wissen, sozusagen.
Das ist so. Und ja. Zwar hängt das auch damit zusammen, dass man sich natürlich im Laufe seines Lebens mit allen uns umgebenden Dingen, auch Geisterströmungen, auseinanderzusetzen hat. Und ich sage das so, ich habe das in meiner Jugend sehr stark empfunden, dass man wirklich diesem Schein von Weisheit, den ja auch solche Ideen haben, verfallen kann. Und dass man meint, also wenn man das untersucht, dass da schon was dran sein könnte. Und je älter man wird, umso stärker wird einem bewusst, wie auf welch schwachen Füßen solche Behauptungen stehen. Ich habe mich wirklich in meiner Jugend sehr stark auseinanderzusetzen gehabt. Wir haben in der Schule das ja gelernt und in der Lehre nochmal intensiv. Diese ganze Frage der Evolution, das galt als wissenschaftlich fundiert und das wurde ja sehr heftig und intensiv auch gelehrt. Also da gab es gar nicht den Gedanken, dass es irgendwie anders sein könnte, es sei denn irgendwelche ganz Blöden, die das dann ganz früher noch nicht geschnallt hatten, dass das längst vorbei ist, so ein Gottesglaube. Und dass man endlich wissenschaftlich bewiesen hat, dass das und das ist. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, irgendwann kommt man zu dem Punkt, dass man weiß, ja, was ist denn bewiesen? Nichts. Das sind ja Dinge, die lassen sich auch nicht beweisen. Es steht dort Idee gegen Idee. Und wenn ich mir die Mühe mache, dann weiterzudenken, dann merke ich, dass die Idee aber wirklich bei weitem logischer ist. Und darüber hinaus in vielfältigster Weise beweisbar. Und zwar jetzt und hier, auf eine wissenschaftliche Weise. Und ich muss mich dieser Sache stellen. Also ich empfehle das jedenfalls, das nicht einfach nur als Glaubenssatz so hinzunehmen, sondern das auch zu erforschen. Nur, es gibt bestimmte Grundannahmen und Paulus formuliert hier eine Grundannahme. Das ist ein Dogma, wenn man das so will. Wir sind Gottes Geschlecht und deswegen sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche Gold, Silber oder ein Werk von Künstlerhand oder einer Erfindung des Menschen gleich sei. Also das ist sehr freundlich formuliert und das ist natürlich als These formuliert. Wir sollten das so und wir sollten es nicht. Und es gibt sicher Menschen, die sich dem entziehen. Und sie haben das gleich dort. Die sagen, ach, also von der Totenauferstehung erzählen. Ach, so ein Spinner. Kann ja nicht sein. Habe ich noch nie erlebt. Und die anderen sagen, okay, das will ich hören. Wenn das wirklich stimmen sollte, dann ist das ein Beweis. Das ist ein Gottesbeweis. Und diese Dinge, diese Scheidung zwischen Menschen, die besteht und die hat Gott so gewollt. Bis auf den heutigen Tag ist die Auferstehung Jesu Christi eine Scheidung. Die macht auch eine Scheidung zwischen Menschen. Es gibt Menschen, die glauben das und glauben damit Gott. Und es gibt Menschen, die wollen das nicht glauben und verwerfen damit Gott. Sagen, es ist bloß eine Erfindung und das haben die Nüsse aufgeschrieben und so weiter. Und da kannst du mit Argumenten wenig tun. Da scheidet sich im Menschen etwas. Und der eine unterstellt sich Gott und der andere widersteht ihm. Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Bibel und vermeiden Sie die Hölle. Und wer sagt, das interessiert mich nicht, ich lebe eben hier die Tage, wie ich es will, der kennt mich alle mal, der lebt dann eben so, wie er die Tage wie er will. Und wird irgendwann seinem Gewissen ausgeliefert sein und am Ende der Zeit mehr als dem Gewissen, nämlich dem lebendigen Gott. Und dann heißt es, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist wirklich furchtbar. Und das ist eine Gnade, wenn wir zu Lebzeiten eine Furcht davor haben und uns dann nicht auf eine herausfordernde Weise ihm entgegenstellen. Das ist eine Gnade. Nur, wir müssen uns diesen Fakt stellen, dass gerade der schöpferische Bereich und zwar je länger der Mensch von Gott getrennt ist, umso mehr in einer besonderen Weise sich von Gott entfernt. Und zwar der schöpferische Bereich ist in jeder Hinsicht, also wir haben ja hier den Fokus auf der künstlerischen Tätigkeit. Aber schöpferische Bereiche ergeben sich eben auch in Humanwissenschaften, also in der Politik oder in der Philosophie. Da erfindet man ja auch bestimmte Dinge. Also da ist man kreativ. Da ist man schöpferisch tätig. Erfindungen der Philosophen beeinflussen ohne Zweifel das Leben von Menschen und nicht nur von Einzelmenschen, von ganzen Völkern. Ja, wenn man bedenkt, was drei Leute, Marx, Engels und Lenin, für Millionen, und man muss was sagen, für Milliarden Menschen bedeuten, da kann man Angst kriegen. Ja, was für? Oder die Erfindungen von Mohammed und ein paar Leuten, die er damals um sich schauen konnte. Das waren weniger als 40 Leute, die er vor 1200 Jahren hatte. Das beeinflusst heute etwa 2 Milliarden Menschen. Ihr Alltag wird dadurch zutiefst geprägt. Und die waren schöpferisch tätig. Oder ein Mensch wie der Reverend Smith, der vor 130 Jahren den Wilden Westen unsicher gemacht hat und der in schöpferische Tätigkeit, nicht durch aktives Nachdenken, sondern durch Eingebung von Dämonen, von Engeln, ich nenne das ruhig mal so neutral Engel, die Mormonenlehre zementiert hat, bewegt mehrere Millionen Menschen und nicht die allerschlechtesten. Einer dieser Präsidentschaftskandidaten ist Mormone. Ich glaube, das ist dieser Mike Romney gewesen, der jetzt ausgestiegen war. Der hatte Millionen Anhänger, immerhin. Hat die noch. Die bedauern zutiefst, dass er weg ist. Die Idee eines einzelnen Menschen, wenn man das so will, und ein paar weniger Getreuer damals. Young war einer seiner Hilfsprediger, ihn selber haben sie erschossen, weil er irgendwie hinter einem Weib her gewesen ist, hinter einem Fremden. Aber da hatten sich diese Ideen schon verbreitet. Und so können wir das heute auf der ganzen Welt sehen. Es gibt sehr viel schöpferische Tätigkeit, die radikal von Gott wegführt. Und da sind wir gefragt, die radikal von Gott wegführt. Da sind wir gefragt, ob wir die Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, ausschließlich und unmittelbar in seinen Dienst stellen wollen. Diese Entscheidung kann uns auch niemand abnehmen. Die trifft wirklich jeder. Und in dieser Verantwortung sind wir auch ein Leben lang. Da kann man nicht sagen, weil ich mal in meiner Kindheit ein schönes Bild gemalt habe mit Jesus am Kreuz, habe ich damit mein schöpferisches Potenzial Gott zur Verfügung gestellt. Ja. Wenn ich das in meiner Jugend dafür nutze, um Menschen zu verführen, und wenn ich älter geworden bin, um damit Geld zu machen, und merke, es ist zum Beispiel eben mit Pornografie am meisten zu machen, und ich mache das dann so und sage, naja, sind ja schließlich auch bloß Menschen, wie Gott sie geschaffen hat. Also das gibt welche, die machen das ohne belastetes Gewissen. Ja, und man kann Dinge so verkürzt sehen und kann die so zusammendrehen, dass das Ganze aus dem Zusammenhang gerissen wird, wie Gott Leben verordnet hat. Schlechtes Gewissen ist dort, ja.
Weil das ist ja eine Warnung.
Ja.
Umzukehren.
Es treibt uns zu Gott. Es ist sehr unangenehm, solange man sich das gestattet, solange man der Umkehr widersteht. Manchmal ist ein schlechtes Gewissen auch, also bringt es Fehlanzeigen mit sich. Es reagiert an Stellen, wo nicht wirklich das Problem liegt. Das kommt auch dazu. Gerade wenn unser Gewissen verletzt ist, wenn man bewusst sündigt, dann hat es eine Fehlfunktion irgendwann. Dann klagt es uns an Stellen, wo gar nicht was falsch ist. Und schweigt zu den Stellen, die falsch laufen. Und das ist eine große Gnade und eine Befreiung, wenn Gott uns das zurechtrückt durch sein Wort und durch Menschen, die er uns in den Weg stellt.
Yoga und die ganze Naturheilkunde oder Fußmassage, negative schöpferische Fähigkeit.
Das ist eine interessante Frage. Nicht von vornherein. Es greift wirklich die Schöpfung Gottes ab. Nicht zuerst an. Ja, man ist ja heute versucht, das gleich von vornherein alles zu verteufeln. Das stimmt nicht. Es ist nicht satanisch, sondern es ist menschlich. Es ist auch nicht göttlich. Ja, es ist menschlich und damit von Gott geschaffen, aber von ihm getrennt. Körperfunktionen oder Körperbeherrschung ist erstmal weder positiv noch negativ. Ich sage mal, ich würde es eher tatsächlich in Positiven ansetzen, wenn ein Mensch sich mit sich selber auskennt. Und wenn er seinen Körper kennenlernt und beherrscht, sei es durch speziellen Sport, sei es zum Beispiel auch durch bestimmte Techniken, Atemtechniken oder sowas, ist an sich erstmal wertvoll. Gefährlich wird es dort, wo es als Mittel genutzt wird, um von Gott wegzukommen, indem ich dann ohne ihn auskomme. Da wird es schon gefährlich. Und das ist sehr früh. Richtig. Genau, und man kriegt sie auf diese Weise. Man kann sich auf diese Weise seine Seele und seinen Körper und seinen Geist manipulieren. Ja, und es funktioniert. Es funktioniert. Und das meint dann die Rechtfertigung zu geben, dass man es eben auch machen sollte. Wer sich darauf festhängt, geht der Ruhe Gottes verlustig. Das ist natürlich das Pech, das derjenige hat. Es sei denn, Gott beunruhigt ihn auf eine übernatürliche Weise. Das gibt es ja auch. Und er hat viele Möglichkeiten. Er kann es durch Krankheit tun, er kann es durch Schicksalsschläge tun, er kann es durch eine Offenbarung tun. Gott hat Möglichkeiten. Aber für den Menschen ist es dann in der Regel schwieriger, zur Ruhe Gottes zu kommen. Er hat sich auch schon an anderes gewöhnt. Und auch da kann man wieder sagen, wie eben Jessica das schon sagte, so wie das schlechte Gewissen eigentlich ein Vorteil ist, ist es ein Vorteil, wenn das bei Leuten nicht funktioniert. Es gibt Leute, da funktioniert Hypnose nicht oder Selbsthypnose nicht. Es gibt Leute, die kriegen von Akupunktur Beschwerden, statt dass sie gelindert werden. Das sind eigentlich beneidenswerte.
Also, du könntest bei denen, wenn die nur einen kleinsten Fehler machen, haben die dann nicht schlecht gewissen. Ist das auch gut oder ist das eher übertrieben?
Nee, das kann richtig krankhaft sein. Ja, das,
ja, dann ist man ja immer jetzt, ich will nur was falsch machen.
Ja.
Und schon wieder, und nee, das geht ja gar nicht. Und so.
Nicht bloß ein einzelnes Gewissen. Ja. Ja. Ja, da gibt es sehr vieles, was dann auch entartet, was krank macht. Ich will es einfach verkürzen, dass wir das ja nicht, wer weiß, wie breit ausdenken oder ausdiskutieren, was ich am Anfang gesagt hatte, künstlerische Tätigkeit, egal welcher Couleur, ist eine Gratwanderung, wenn sie nicht aus der Berufung Gottes heraus ist, ist die Gefahr, dass sie von Gott wegführt, größer als bei, ich sage immer, ganz normaler anderer Tätigkeit. Künstlerische Tätigkeit, da werden wir uns dann morgen nochmal drauf konzentrieren, was für die Bereiche sind, die uns die Bibel zeigt. Einige, denke ich, sind spontan geläufig, auf andere kommen wir dann noch. Ja, wollen wir uns mal überraschen lassen. Letzte Sache, und das möchte ich einfach in einer beraterischen Weise versuchen, ansonsten aber darauf mich konzentrieren, heute eben eigentlich morgen noch nicht konzentrieren, sondern eher übermorgen, so wie ich das sehe, sind nämlich die Nebentätigkeiten morgen weitgehend abschließbar, spätestens übermorgen, und dann haben wir Donnerstag, Freitag Zeit, um uns wirklich in die Kreativität auch hineinzubegeben. Und das würde ich gerne dann so fokussieren auf diese Tage. Soweit für heute.